Next Book Please, der Literaturpodcast von Hamburger Abendblatt und Literaturhaus Hamburg.
Die neue Folge bei mir im Podcaststudio ist Rainer Moritz. Mein Name ist Thomas André. Wie Sie wissen, wir sprechen heute über drei aktuelle Titel. Wir sprechen über Takis Würgers für Polina, erschienen bei Diogenes, über Jonas Lüchers Verzauberte Vorbestimmung, erschienen im Hansa Verlag, und über Michael Köhlmeyers Die Verdorbenen, auch erschienen bei Hansa. Fangen wir mit der aktuellen Nummer 1 der Bestsellerliste an, mit Takis Würgers für Polina. Hätte ich mir fast denken können bei der Lektüre, dass das relativ hoch platziert sein wird. Der Verlag ist relativ offensiv, was beim Klappentext, da heißt es, der Liebesroman des Jahres. Um was geht es? Es geht um eine Figur, die wir als Baby quasi kennenlernen. Da ist unser Hannes dann gerade geboren, wächst bei einer alleinerziehenden Mutter auf und lernt schon in seiner Kindheit quasi die Liebe seines Lebens kennen, nämlich besagte Polina. Was relativ schnell deutlich wird: dieser Hannes ist so ein bisschen ein kleines Wunderkind, spricht erstmal und brabbelt relativ wenig, ist sehr ruhig, denn seine eigene Sprache ist die Musik. Das stellt sich dann schon früh heraus. Diese Mutter zieht mit diesem etwas seltsamen Sohn in ein Moorgebiet im Hannoverschen. Dann wohnen sie in einem großen Haus, in so einem Prachtbau, hat was Feudales. Dort lebt ein älterer Herr, der beim Land Niedersachsen angestellt ist und quasi so eine Art Naturwart ist. Und da wächst er auf, da steht ein Klavier rum, und dann wird relativ schnell deutlich: hey, der kann ja gut Klavier spielen. Was passiert dann, Herr Moritz?
Ja, das haben Sie schon mal sehr schön beschrieben. Wenn Sie erlauben, fange ich noch mal eine Stufe drunter an. Ich sage zum Autor Takis Würger vielleicht zwei Sätze.
Das sehr gerne.
Journalist, da bekannt geworden. Dann, Der Club hieß sein erster Roman. Er hat mittlerweile 4 Verlage schon durch. Er war erst bei Kein und Aber, dann war Stella bei Hansa, und dann ist er zu Penguin Random House gewechselt. Und jetzt ist er mit diesem Titel bei Diogenes gelandet, wo Hellseher sitzen. Sie haben es gerade schon erwähnt, die schon im Januar, Februar wissen, dass das der Liebesroman des Jahres ist. Da kann noch kommen, was will. Nein, wir haben diese Figur, haben Sie völlig richtig wie immer beschrieben. Und wir haben diese Situation vor Hannover, da spielen nicht viele Romane der Weltliteratur, sind wir in diesem merkwürdigen, nicht mehr ganz feudalen, langsam herunterkommenden Haus, wo dieser Heinrich Hildebrand sitzt. Und dann kommt es, das ist ganz entscheidend, nicht nur zur Musik, zur Erweckung, sondern wir haben dann einen Todesfall. Wir haben einen Todesfall, einen tragischen, die Mutter Fritzi Prager, die damals mit einem Mann einmal geschlafen hat, in Lucca. So beginnt der Roman übrigens. Das ist der Vater von Hannes. Der wird dann auch bald wieder auftauchen.
Ein Natursteinhändler aus Hamburg-Ottmarschen.
Genau, Hamburg-Ottmarschen. Wir werden dann auch nach Hamburg wechseln. Aber Fritzi Prager, das ist der erste Knackpunkt natürlich, wird sterben. Sie wird sterben bei einem Unglücksfall, von einer Birke erschlagen, dort in der Nähe dieser Villa im Speckgürtel Hannovers. Und dann verlagert sich der Roman in den zweiten Teil. Da gibt es einen Cut. Polina entschwindet, sie ist irgendwann in Istanbul, wir lernen übrigens viele Orte kennen in diesem Roman, und vor allem sind wir dann in Hamburg, der zweite Teil, das hat Ihnen sicher gefallen, Herr André.
Selbstverständlich.
Spielt in Hamburg in Eimsbüttel, Uhlenhorst, Grindel, Sie haben alles, was Hamburg zu bieten hat, haben Sie im zweiten Teil. Da Eppendorf kommt nicht vor, das hat mich etwas geärgert, Eimsbüttel kommt permanent vor, Eppendorf kommt meines Wissens nicht vor.
Ja, immerhin die Bismarckstraße, ja. Eine Parallelstraße des Eppendorfer Weges.
Und dann haben wir eine Firma, eine Klavierträgerfirma. Genau. Sebastian Blau, eigentlich ein Jazz-Liebhaber, hat eine Firma für Klavierträger, und dort wird Hannes Anstellung finden, hat der Musik abgeschworen in gewisser Weise, wird dort, obwohl er eigentlich schmächtiger Natur ist, dort als Klavierträger, Arbeit mit C geschrieben, und an der Seite Bosch, das ist eine wichtige Figur, der wird zum besten Freund von Hannes werden. Ein mächtiger, stattlicher Mann, der die Klaviere quasi alleine trägt. Aber wir haben unseren Freund Hannes dabei. Der Roman springt über große Zeitetappen hinweg. Das heißt, viele, viele Jahre vergehen sehr, sehr schnell. Er hat dann eine Gefährtin an seiner Seite, eine plastische Chirurgin aus Blankenese, die in der Himmelsleiter wohnt. Die beiden sind ein Paar. Er wohnt dort, sie kocht sehr gut, trinkt immer alkoholfreien Primitivo. Und ich will da nur gen Ende springen. Wir ahnen es bei diesem Roman relativ früh. Es wird ein Wiedersehen mit Polina geben. Es wird eine große Karriere von Hannes geben, auf ganz andere Weise. Er wird auf der Straße bei einem dieser Klaviertransporte Polinas Melodie spielen, die er einst für sie komponiert hat. Das wird zum digitalen Renner. Er wird sozusagen, hat Followers, Millionen schauen dieses Video an. Er wird eine Plattenfirma.
Und spielt in der Elbphilharmonie.
Und er spielt in der Elbphilharmonie. Und so viel müssen wir, glaube ich, verraten. Auch wenn wir das ganz den Schluss vielleicht nicht verraten wollen. Es gibt ein Wiedersehen mit Polina, die eigentlich in Istanbul lebt. Und das ist sozusagen der grobe Rahmen des Buches, bis wir dann noch 5 Seiten am Ende haben, wo sich die Dinge noch etwas verkehren.
Also Polina ist irgendwann eine Entschwindende, wie Sie gesagt haben, und Hannes Prager ist ein Entsagender. Er spielt nicht mehr Klavier. Er kann nicht mehr sich dieser Sprache befleißigen, weil da dieses traumatische Erlebnis des Todes ist.
Ein Unfall hat er auch noch, er quetscht sich Mutter.
Einen Finger. Er spielt dann später mit 9 Fingern, genau. Aber er ist eben ein Entsagender, er entsagt der Musik, er kann nicht mehr spielen, weil dieses traumatische Erlebnis, da war die Mutter ist tot. Er sieht Polina übrigens zwischendurch natürlich auch hin und wieder erneut, man trifft sich, aber man schrammt immer aneinander vorbei. Es ist diese unerfüllte Liebe und da wollen wir jetzt nicht so viel verraten, diese Liebenden verpassen sich, weil Polina mag ihn ja eigentlich auch und er denkt immer, er würde sie vielleicht nicht mögen, sie sind nur befreundet. Dieser Roman ist relativ straff und unerschrocken erzählt. Ich mag diesen Erzählfluss, dieses pralle Erzählen, dieses Szenische. Man merkt, dass Tagiswürger aus dem Journalismus kommt. Aber natürlich muss man klar sagen, die Figuren, Hannes macht natürlich eine klare Entwicklung durch. Er merkt, dass er selbst eigentlich viel mehr ist als nur so ein Klavierträger. Und irgendwann haut es dann auch, kommt es wieder aus ihm heraus und er setzt sich da eben ans Klavier. Allein das ist schon Entwicklung genug. Aber man kann natürlich über Polina zum Beispiel sagen, das ist eine Figur, die ist eine Projektionsfigur. Also Polina ist jetzt nicht eine sehr, man erfährt über sie eigentlich gar nicht so viel. Es ist, die Sicht ist ganz klar auf diesen Hannes. Und müssen wir auch mal die Frage des Kitsches stellen, Herr Moritz. Wie haben Sie das?
Ich bin ganz gerührt, lieber Herr André.
Ich bin ganz gerührt, wenn ich Ihnen zuhöre,
dass Sie dieses Setting dieses Romans so ernst nehmen, dass Sie die Figur Hannes auch ernst nehmen. Der Autor Tagiswürger hatte ja schon immer einen Hang zum Kitsch. Stella war ein furchtbarer Nazi-Kitsch-Roman, um es mal etwas zu verkürzen. Wir haben nicht die Zeit, das auszuführen. Und natürlich ist dieses Buch auch völlig am Reißbrett entstanden. Sie merken förmlich, wie dieser Autor sich hier was überlegt hat, wie er Dinge, Musik, da ist einer ein Wunderkind, ein Genie, da gibt es viele unglückliche Fälle, der Tod der Mutter. Ich weiß gar nicht, wenn ich mir vorstelle, wie Tagiswürger diesen Roman geschrieben hat, ob er sich selber die ganze Zeit ernst genommen hat oder auf die Schenkel geschlagen hat, was er jetzt wieder für eine köstliche Idee gehabt hat, wie er sozusagen diesen Roman verkitscht. Es ist alles erwartbar in diesem Buch. Wir haben diese Figuren, seinen Vater, der sich ja später meldet, dieser Marmorhändler aus Hamburg, das ist natürlich, er fährt Porsche oder was für immer für einen Sportwagen er fährt, hat eine junge Gefährtin an seiner Seite, da ist alles vorhersehbar, er benimmt sich vorhersehbar, auch die Ärztin, die Chirurgin, die aus Blankenese kommt, hat viele Blankenese Eigenschaften, wie ich sie sofort aus dem Hut ziehen könnte, wenn man mich fragen würde. Das ist ein Roman, eine Kollegin von uns hat sich erinnert gefühlt an Schlafes Bruder, das war mal ein berühmter Roman von Robert Schneider Anfang der 90er, wo jemand ein Hörgenie ist, auch das eine Musikgeschichte, die spielte allerdings im frühen 19. Jahrhundert, war in ein anderes Setting.
Wissen Sie was, Herr Moritz? Schlafes Bruder habe ich im Leistungskurs damals gehabt. Und das war, für uns war das damals, Schlafes Bruder zu lesen, das war halt irgendwie die Erlösung, weil wir haben das einfach lieber gelesen als Goethe. Es war halt einfach so, ist ja logisch. Ich fand auch, das war
kein schlechtes Buch. Robert Schneider hat viele schlechte Bücher geschrieben danach. Keins. Aber das war Schlafes Bruder nicht. Aber es geht hier auch um diese Musik, um diese besondere Rolle der Musik bei Robert Schneider. Deswegen ist dieser Vergleich so entfernt, die beiden Romane auf Anhieb sind. Nein, es ist in diesem Buch alles vorhersehbar. Es ist alles zusammengerührt, was man braucht. Ich habe selten ein so schlechtes Buch in den letzten Jahren gelesen wie für Polina. Das kann man keine Sekunde ernst nehmen. Er hat ein gutes Gespür davor, wie er Emotionen anspricht. Ich habe mit 2, 3 Buchhändlerinnen gesprochen, die gerade in Verzückung geraten über diesen völlig verkitschten Roman, den man keine Sekunde ernst nimmt. Keinem Handlungsstrang kann man diesen Roman auch nur ernst nehmen.
Das weiß man spätestens ab dem 2. oder 3. Kapitel. Und dann habe ich diesen Roman genommen als das, was er ist. Und wie er es halt sagt, das macht er gut. Aber es geht halt über manche Dinge nicht hinaus. Also, dass alle Figuren komplett ausbuchstabiert sind, haben sie gerade gesagt.
Aber er hörte ihren Herzschlag zu und wusste, das war zu Hause. Das ist einer meiner Lieblingssätze in diesem Roman. Wenn beschrieben wird, wir haben cremefarben, nougatfarbene Haare, wir haben türkisfarben. Der Autor ist auch in den Adjektiven mutig durchaus. Es gibt ein paar originelle Seitenstränge, diese Klavierträgergeschichte mit C, diese Firma, das hat etwas. Das ist ein gutes Setting. Aber was er daraus macht, führt zielgerichtet immer dorthin, wo man auf gar keinen Fall beim Lesen sein möchte.
Hat halt etwas Märchenhaftes teilweise, ist ein bisschen unterkomplex alles. Ich sag, das, was er macht, macht er gut, deswegen bin ich bei 6 Punkten.
Sie 3 sagen, Punkte.
Immerhin, das klang jetzt eher nach 0 Punkten. So, also, kommen wir zum 2. Titel heute. Was haben wir nach Takis Würger? Sprechen wir jetzt über, das ist wirklich absichtlich, haben wir das gewählt. Jetzt kommt das komplette Gegenteil, jetzt kommt Literatur. Sprechen wir über Jonas Lüschers Verzauberte vor Bestimmung, sein neuer Roman. Jonas Lüscher ist ein sehr angesehener, in München lebender Schweizer Erzähler. Letzter Roman hieß, glaube ich, Kraft. Ich schätze ihn sehr. Dieses neue Buch ist, würde ich behaupten, sein bisher anspruchsvollstes. Um was geht's, Herr Moritz?
Ja, das ist eine so einfache, naive Frage, die mir da gemeinerweise stellen, liebe André. Verzauberte Vorbestimmung, man versteht ja den Titel schon mal gar nicht. Enchanted Determinism, das ist eine Übersetzung, wie Herr Lüscher Gott sei Dank in einem Interview selber gesagt hat. Also eine Übernahme, weil im Verlag wird niemand gejubelt über diesen Titel, das ist ganz klar.
Deswegen ist er toll,
der Titel. Ein Roman, ich fange vielleicht mal mit der Rezeption an, weil auch das sehr interessant ist. Dieser Roman hat begeisterte Fürsprache gefunden. Er ist völlig überraschend, wie ich finde, nicht für den Leipziger Buchpreis nominiert worden. Da hätte ich fast gewettet darauf, auch angesichts, wie die Jury zusammengesetzt ist, weil diese Art von verschachteltem, verkünsteltem Roman natürlich etwas ist, was Berufskolleginnen und Kollegen von uns gefällt. Der Roman markiere einen neuen State of the Art im Romanschreiben, hat die Kollegin Sigrid Löffler, diese gesetzte, erfahrene Kollegin, erst vor wenigen Wochen gesagt. Und worum geht's? Ich versuche wenigstens ein paar Dinge zusammenzufassen. Es ist ein Roman in 5 Teilen, der bewusst sprunghaft ist, der unterschiedliche Figuren, unterschiedliche Zeiten versucht zusammenzufassen. Das ist also, um es vorwegzuhalten, eben kein klassischer Roman-Plot. Den hätte ich bei Jonas Lüscher auch fast nicht erwartet, wenn er so einen vergleichsweise umfangreichen Roman schreibt, sondern es ist Geschichten, die sich zusammenfügen, die Bezüge haben, thematische Bezüge haben. Es beginnt im Ersten Weltkrieg, Beginn des Ersten Weltkrieges, da haben wir Gasangriff, da gibt es eine Szene, ein Algerier, Mitte 20, der da plötzlich die Hauptrolle spielt, der will eigentlich nach Paris, ist im Krieg eingesetzt und hat eine eindrückliche Szene, das kann Jonas Lüscher ohne Frage, eine eindrückliche Szene, wie die Deutschen einen Gasangriff planen, wie Wolken plötzlich eintreten und dieser junge Mann, ein Briefträger, sagt, einer muss damit aufhören, mit diesem Kriegen, mit diesem, das ist der erste Plot, dann machen wir einen großen, großen Sprung. Wir haben sozusagen diesen Briefträger jetzt unterwegs.
Tolles Roman-Intro, toll.
Ganz klares, ganz starkes Stück. Wir werden diesen Briefträger jetzt dann im hohen Alter, im gesetzten Alter wiedersehen. Er trifft auf eine Kellnerin und erzählt eine ganz andere Geschichte plötzlich. Ich kann das nur knapp zusammenfassen. Der zweite Teil besteht vor allem aus Reminiszenzen an Peter Weiß, den großen Schriftsteller, dessen Aufzeichnung, dessen Bücher werden noch einmal gelesen. Peter Weiß hat nämlich auch eine Reise gemacht dort nach Frankreich in die Provinz auf den Spuren eines anderen Briefträgers, Ferdinand Cheval, der, und das ist ein hat sich Jonas Lüscher nicht ausgedacht. Das ist eine Attraktion für Touristen auch bis heute. Denn dort in der Provinz hat dieser Briefträger über 30 Jahre Steine gesammelt und daraus einen idealen Palast, den Palais Ideal, zusammengebaut. Alle haben ihn immer für einen Spinner gehalten. Er hat ein furchtbar hässliches Grabmal. Und der Erzähler, unser Ich, ist dort in der Provinz und macht eine Rundreise mit Peter Weiß im Gepäck und auf den Spuren dieses Idealpalastes, den der Briefträger hinterlassen hat. Peter Weiß hat übrigens über diesen Briefträger mit seinem Palast auch einen Text geschrieben. Der wird sozusagen immer wieder eingebaut. Das, also in dieser Palastbeschreibung sind wir mittendrin. Peter Weiß tritt selber als Figur auf. Dann sind wir, ich fasse das jetzt ein bisschen knapp zusammen, plötzlich, da ist ein Atomkraftwerk, das wird auch besichtigt, ein bekanntes französisches Atomkraftwerk, Marcoule. Und dann sind wir plötzlich aber bei Arbeiterstreiks im 19. Jahrhundert in England. Die Luddisten von einer Figur namens Ned Ludd oder Luddisten, ganz wie Sie wollen. Wir sind in Tschechien zwischendurch auch mal kurz, in Manchester Böhmens, in Farnsdorf. Also wir haben plötzlich die Geschichte dieser Arbeiterstreiks, des Kapitalismus, der sich im 19. Jahrhundert, im frühen 19. Jahrhundert ausbreitet. Wir haben auch ein KZ und wir sind dann am Schluss, das ist der letzte große Sprung, gehen wir fast in die Zukunft hinein. Wir gehen in ein künstlich gebautes Viertel, höchst futuristisch in der Nähe von Kairo. Dort sehen wir den Erzähler auf dieser letzten Reise, die ihn durch Kairo führt. Und eingebaut, das ist das, was dieses Buch zusammenhält, das war nicht unbekannt, das hat Jonas Fischer selber immer wieder eingeräumt. Er war einer derjenigen, der schwerst an Covid in der Corona-Pandemie erkrankt ist, daran fast gestorben wäre, monatelang im Koma lag. Diese Geschichte des Erzählers wird relativ offen ausgebaut, ist sozusagen auch ein Faden, der durch diese sehr unterschiedlichen Teile führt. Wie diese Teile jetzt zusammenhängen, das, Herr André, erklären Sie mir am besten.
Das ist sehr, ach, was für ein schöner Übergang. Sie haben das, ja, das kann man schon, Sie haben das gut gemacht. Also man, das ist schwer, diesen Inhalt wiederzugeben, weil es eben keine linear erzählte Geschichte ist. Ein klares Hauptmotiv ist die Sache mit Corona. Sie haben es gerade gesagt, also der Ich-Erzähler, der klar ein alter Ego des Autors ist, es ist eigentlich Jonas Lüscher, der hier reist, ein Reisender ist, der fühlt sich, der hat sich oder so als Cyborg gefühlt. Die Maschinen haben für ihn das Leben übernommen. Ohne die Maschinen wäre er, ohne die Herz-Lungen-Maschine oder was, genau, wäre er eben gestorben. Und das ist, das treibt ihm um, das kehrt immer wieder. Man macht sich um diesen Erzähler auch immer so ein bisschen Sorgen. Der ist dann in Ägypten unterwegs und dann rafft es ihn wieder dahin. Er hat dann einen Infekt und dann denkt man darüber nach, der ist an einem Infekt fast gestorben. Wie wird er sich da gefühlt haben? Er ist, Jonas Lüscher war halt schwer erkrankt am Anfang der Pandemie, als es noch keinen Impfstoff gab. So, und
diese Technikfrage ist, glaube ich, ganz wichtig. Das habe ich, gut, dass Sie noch mal daran erinnern, nicht so klar herausgestellt. Es geht natürlich, das ist ein Leitmotiv des Textes, um die Rolle von Technik. Welche Auswirkungen hat die Technik, die kommerzialisierte Technik, die kapitalistische Ausbeutung von Technik auf den Menschen? Und da haben wir eben diese Zerrissenheit des Erzählers, der selber genau weiß, er hat Covid nur überlebt durch Technik. Nur durch die Apparaturen. Er war ein Cyborg, wie es an einer Stelle heißt, also ein maschinenabhängiger Mensch. Ohne die Technik wäre er gestorben. Das ist ganz klar, das weiß er auch. Aber andererseits sieht er, dass deswegen diese Aufstände, diese Maschinenstürmereien, die er aus dem 19. Jahrhundert erzählt, dieses völlig ambivalente Verhältnis zur Technik. Das ist, glaube ich, etwas, was diesen Roman so sprunghaft erwirkt, zusammenhält.
Es ist ein assoziatives Gewebe. Wir haben eben schon dieses Roman-Intro mit dem Briefträger an der Front eines ganz alten Krieges, der natürlich an die heutigen Kriege denken lässt im europäischen Osten, kommt er eben dann nach Frankreich zu diesem anderen Postträger, Briefträger, und da ist der Kit auch irgendwie dieses Peter Weiß-Ding. Ich sag ganz klar, dass ich habe eben vorhin meine Schulzeit erwähnt, jetzt erwähne ich die Universitätszeit, die Zeit an der Uni. Peter Weiß ist für mich eher ein Schreckbild. Ich habe keine Lust auf die Ästhetik des Widerstands gehabt und so weiter und so fort. Ich bin, Peter Weiß hätte, es hätte für mich viel, weitaus weniger Peter Weiß sein können.
Er kommt auch im letzten Teil immer wieder vor. Es ist nicht nur, auch selbst in Kairo,
andere
ist er kurz dabei.
Andere jubilieren vielleicht, ich bin ja nun auch sicher nicht mehr der Jüngste, aber Leute, die noch weniger als ich die Jüngsten nicht mehr sind. War das gerade korrekt, grammatikalisch, wie auch immer? Also noch ältere Herrschaften als ich haben vielleicht ein romantisches Verhältnis zu Peter Weiß. Ich habe das überhaupt nicht. Es hätte deutlich weniger sein können. Und ich mag den Stilisten Lüscher. Aber was mir bei Romanen wie diesen, ja, er ist ein Statement. Es soll hier eben nicht entertainmentmäßig erzählt werden. Das ist erlaubt und ich lese sowas zwischendurch auch gerne. Und übrigens überhaupt, dieser Roman entfaltet sein Aroma voll, wenn man ihn eben langsam liest. Das ist ganz wichtig, wenn man sich darauf einlässt, den am Stück, den suchtet man sicherlich nicht durch. Das ist der Roman ist, ich würde jetzt nicht sagen Herausforderung, dafür schreibt Lüscher auch eine zu schöne Prosa. Das ist ein toller Autor. Aber ich frage mich, ich hätte das doch irgendwie gemocht, wenn da vielleicht noch als Kid einfach noch eine Story dabei ist. Lass es von mir aus eine Liebesgeschichte sein, wie auch immer. Wem jagt er? Er jagt ja auf seiner Reise eigentlich nichts wirklich nach. Er ist einfach ein Flaneur. Jemand, der auch klar sagt, Reisen ist für mich übrigens auch anstrengend. Ich bin ein unglaublich gereizter Reisender geworden, ist ja vollkommen klar. Wenn man schwer erkrankt war, wenn man weiß, dass man irgendwie, wie brüchig das Leben ist, wie riskant. Mir hat irgendwas dann letzten Endes dann doch gefehlt, was mir vielleicht was mehr in Richtung Lesevergnügen gegangen wäre. Klingt aber auch schon wieder
fies. Lesevergnügen, ja, ja. Sie sind Literaturkritiker.
Ja, aber trotzdem, es fehlt halt etwas. Einerseits. Andererseits hat dieser Roman eine Farbe, die natürlich auch erlaubt ist, die auch sein muss. Das ist wirklich, es ist der Anti-Bürger sozusagen.
Er hat es nicht erfunden, das muss man ja auch sagen. Also wenn jetzt Sigi Löffler sagt, dass ein neues State-of-the-Art im Roman schreiben gesetzt, das ist nun stark übertrieben. Letztlich, es ist ein Roman, der in Geschichten in Sprüngen erzählt. Das haben wir in der modernen Literatur der letzten 100 Jahre schon ein paar Mal erlebt. Das hat Lona Stücher nicht erfunden. Auch dieses Thema Mensch und Technik ist jetzt kein schreiend originelles Thema. Es hat durch diese Covid-Geschichte natürlich einen anderen Zugriff bei Jonas Lüscher. Also man kann gegen diesen Roman manches einwenden, aber er entwickelt, das hat mich erstaunt, dann doch irgendwie einen, dummes Wort in der Literaturkritik, einen Sog letztlich, weil man dieser Geschichte folgen will, weil man natürlich auch hier einen Autor hat, Sie haben es auch schon angedeutet, der mit Sprache umgehen kann. Es ist ein Vergnügen, schon die ersten Sätze von Jonas Lüscher zu lesen. Wenn ich an die vielen Kurzprosa-Staccato-Sätze aus der Gegenwartsliteratur denke, dann ist man dankbar, wenn man dann auf einen Erzähler wie Jonas Lüscher gelegentlich trifft, der eben auch noch Nebensätze schreiben kann, der differenziert, der vorsichtig etwas entfaltet. Das gibt diesem Roman dann trotz seiner Verworrenheit, das ist ein verworrenes Buch, da müssen wir gar nicht drüber reden, aber es ist ein absichtlich verworrenes Buch, das sozusagen hier versucht, diese Stränge gegeneinander zu setzen, die Motive herausarbeitet, dann doch ein Buch, das man unschwer beiseite legt. Und deswegen habe ich dann doch jetzt mich für 7 Punkte entschieden.
Ja, selbstverständlich. Bei 7 muss ich mindestens sein. Wer Tagesbürger 6 gibt.
Ja, da möchte ich nichts zu sagen, mein Lieber.
Das ist, genau. Also, wir empfehlen, das kann man sagen, wir empfehlen Jonas Lüscher auf jeden Fall. Das ist ein besonderes Buch und der Autor schreibt eine wunderbare Prosa. Kommen wir zum letzten Titel heute zu einem, ja, auch einem Stilisten, einem erfolgreichen Romanautor aus Österreich, Michael Köhlmeier. Die Verdorbenen. Ein schmales Buch, knapp 160, 170 Seiten. Da geht es um einen jungen, es gibt einen Erzähler, der als deutlich älterer oder älter gewordener Mann von seiner Jugend erstmal erzählt. Von der Jugend. Johann ist der Ich-Erzähler dieses Romans, der nach Marburg zum Studieren geht. Übrigens wie sein Schöpfer, wie Michael Köhlmeier. Und der dort ein Pärchen kennenlernt, Christiane und Tommy. Und stimmt, Christiane, ne?
Ja.
Und die sind zusammen und Christiane sagt aber relativ unverhohlen gleich zu ihm, ich wäre jetzt aber lieber mit dir zusammen. Darauf lässt sich der Erzähler, bei dem wir gleich feststellen, dass der innerlich ein bisschen, das ist ein bisschen Ödnis in ihm, der ist kein sonderlich lebensfreudiger Mensch, der auch überhaupt nicht romantisch veranlagt ist, aber sich dann auf diese Liaison einlässt. Tommy wiederum fügt sich in sein Schicksal als gehörnter, als abgelegter Freund und Liebhaber, bleibt aber trotzdem auch noch mit am Ball. Es ist eine Ménage à trois auf gewisse Art und Weise dann. Und später, das verraten wir, alle drei werden nicht überleben. Und das Thema Tod spielt sowieso eine Rolle. Und zwar Tod, der nicht natürlich, auf natürlichem Wege zustande kommt.
Es ist ein sonderbares Buch.
Absolut.
Von Michael Köhlmeier. Michael Köhlmeier, das ist einer der produktivsten deutschsprachigen Autoren. Jetzt im Moment kommt im Jahresrhythmus eigentlich ein neues Buch von Michael Köhlmeier. Er hat ganz unterschiedliche Bücher. Abendland war für den Deutschen Buchpreis auf der Shortlist vor vielen Jahren gewesen. Da hat er einen 1000-Seiten-Roman geschrieben, in dem eine Katze spricht die ganze Zeit. Dann war dieser Roman, wo zwei Herren am Strand spazieren gehen. Und jetzt ein ganz kühles, eigenwilliges Buch. Sie haben das die Szenerie benannt. Anfang der 70er Jahre dort in Marburg. Es ist in diesem Buch wenig psychologisch motiviert. Das ist ganz wichtig. Eine Klammer ist ein Erlebnis. Er hat seine Eltern, wie gesagt, in Österreich. Dort fährt er auch immer wieder gelegentlich hin. Ein schwieriges Verhältnis zum Vater. Der Vater meint, wenn wir mal eine Flasche Bier zusammen auf der Terrasse trinken, dann sind Vater und Sohn sozusagen endlich auf einer Linie. Und der Vater hat ihn einmal gefragt, den Kleinen, ich glaube, der damals erst 6 war, was möchtest du in deinem Leben einmal tun? Und er hätte dem Vater fast geantwortet, er hat es dann vernünftigerweise für sich behalten. Einmal in meinem Leben möchte ich einen Mann töten. Das ist der geheime Wunsch, den dieser kleine Junge äußert. Wir verraten nicht zu viel, wenn wir sagen, es wird in diesem Buch dazu kommen. Wir sind dann im fernen Belgien. Der Roman ist eine Art Roadmovie in der zweiten Hälfte. Dort wird es zu einem Ereignis kommen, das diesen, in Anführungszeichen, Wunsch der Kindheit beeinflusst. Aber Sie haben es beschrieben, dieses Liebesverhältnis zu Christiane, das entsteht aus dem Nichts heraus. Es gibt da noch skurrilere Szenen, als die drei eine Ménage à trois bilden, auch in einem Bett schlafen. Auch das darf man mit psychologischen Maßstäben nicht wirklich genau unter die Lupe nehmen. Die Verdorbenen heißt das Buch. Das heißt, hier geht es um ein Thema, das bei Michael Köhlmeier immer wieder durchschimmert. Hier geht es um moralische Fragen, hier geht es um Gut und Böse. Was macht den Menschen zu dem, was er ist? Und das ist etwas, was hier durchexerziert wird.
Und es wird klar eben gesagt, dieser Johann, der wurde nicht böse, der ist böse.
Verdorben auf die Welt gekommen.
So ungefähr. Heißt es am Ende. Er wahrscheinlich nicht als einziger. Genau, wir verraten hier eben nicht zu viel, denn sonst würde man den Roman eben sehr viel nehmen, weil es ist eine seltsame Leseerfahrung, eine auch gewissermaßen unbefriedigende, wenn man da eigentlich gar keine Entwicklung sieht. Man möchte mehr psychologischen Speck bekommen vielleicht. Und wahrscheinlich ist dann...
Nein, das gibt einem der Autor nicht. Das ist eine Ungezogenheit in gewisser Weise.
Auf jeden Fall.
Dass wir das nicht bekommen, was wir eigentlich von einem Roman, eine Liebesgeschichte, eine Frau kommt auf einen zu, ich will mit dir wohnen, ich will mit dir schlafen. Das sind alles herrliche Szenarien. Daraus hätte Tages Würger Sensationelles geleistet. Und das wird hier alles dem Leser, der Leserin vorenthalten.
So ist das. Die Gefahr beim gegenteiligen Vorgehen ist natürlich, dass man alles zu sehr, zu klar, zu deutlich macht. Und hier ist es eben vielleicht ein bisschen zu undeutlich. Allerdings erfüllt der Autor ja nun mal sein Programm. Er will das genauso erzählen. Es ist wie eine Art Skizze, nur 160 Seiten. Man kann behaupten, man dürfte, das ist vielleicht ein philosophischer Roman auf eine Art auch, den man nicht ansieht, weil es gibt auch kaum, anders als bei Lüscher, gibt es überhaupt keine essayistischen Passagen. Es ist klar erzählt, es ist szenisch und man folgt diesem Ich-Erzähler und weiß, das, was er seinem Vater gesagt hat, das muss sich irgendwie erfüllen und erfüllen. Das ist einfach nur eine Voraussage, wie man literarisch sagt. Das wird später sich erfüllen. Das weiß man schon. Man fragt sich nur, wie wird es sich erfüllen? Es ist eine Ungezogenheit. So haben Sie es genannt. Ich bin jetzt mal einfach in diesem Roman. Ich schätze Michael Köhlmeier sehr als Autor. Ich sage aber trotzdem, dass das hier, das ist eher eine kleine, das ist so ein Nebenwerk, das ist eine Spielerei, eine Idee. Interessant ist, dass er dieser Hauptfigur eben auch ein paar, ja, man soll man sich jetzt fragen, ist, hat Michael Köhlmeier, trägt er auch das Böse in sich? Warum hat er?
Also er kokettiert ein bisschen damit, dass natürlich, Sie haben es am Anfang gesagt, Eckdaten übereinstimmen. Ich glaube, Gitarre spielt Michael Köhlmeier auch, seine Hauptfigur. Also es stimmen Eckdaten überein. Das ist natürlich ein kokettes Spiel, das der Autor hier auch mit seinen Leserinnen und Lesern treibt.
So ist das. Also je länger man über den Roman redet, desto mehr geht noch flöten, wenn jemand den Roman noch nicht kennt. Man darf da jetzt nicht mehr. Es ist eine unterhaltsame, wie Sie am Anfang gleich gesagt haben, eigenwillige, seltsame Lektüre-Erfahrung. Also man kann das dem Leser schon ans Herz legen, weil es ein Buch ist, das man so nicht aller Tage in die Hand bekommt. Trotzdem fehlt mir auch da etwas, deswegen ich bin bei starken 7 Punkten.
Ich bin bei starken 6 Punkten.
Oh, das war die neue Folge von Next Book Please. Rainer Morris und ich bedanken uns fürs Zuhören und sind froh, wenn Sie auch beim nächsten Mal mit dabei sind.
Ein Podcast von Funke.
Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie in unserer Abendblatt-Podcast-App und auf abendblatt.de/podcast.